Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der festen Speise. Wir betrachten heute Römer 3, die Verse 1 bis 8. Doch zunächst möchte ich erstmal die ersten beiden Kapitel des Römerbriefes nochmal zusammenfassen. In Kapitel 1 geht es um die Kraft des Evangeliums zur Errettung durch Glauben. Dies gilt sowohl für Juden als auch für Griechen. Durch den Glauben wird Gottes Gerechtigkeit offenbart. Denn zu der Gerechtigkeit Gottes gehört auch der Zorn Gottes, der sich darin äußert, dass er die Menschen ihren eigenen Begierden hingibt. Der Mensch wird unabhängig und steht durch diese Unabhängigkeit von Gott unter dem Zorn Gottes. In Kapitel 2 geht es dann darum, dass Gottes Gericht ein gerechtes Gericht sein wird. Und dabei ist wichtig, es ist Gottes Gericht und nicht unser menschliches Gericht. Wir sollen nicht dazu verleitet werden, andere zu verurteilen, sondern sollen selbst zur Buße geführt werden. Gott richtet gerecht, weil er unparteiisch richtet. Er bevorzugt niemanden, weil er Jude oder weil er Heide ist. Und es ist nicht nur wichtig zu wissen, was gut oder was schlecht ist, sondern es ist wichtig, auch danach zu handeln, nach dem Guten zu handeln. Und das ist unabhängig davon, ob wir, wie die Juden, das jüdische Gesetz haben oder nicht. Wichtig ist, dass wir auch das Gute tun. Deshalb dürfen sich auch die Juden nicht damit rühmen, dass sie ja einen Bund mit Gott haben, denn es gerade für sie ist es wichtig, sich auch an diesen Bund zu halten, da dieser Bund ja Gottes Licht in dieser Welt zeigen sollte. Und sowohl Juden als auch Heiden müssen sich im Endgericht vor Gott verantworten. Ja, jetzt kommen wir zum dritten Kapitel. Heute betrachten wir die ersten 8 Verse. Und ja, diese vorangegangenen Ausführungen werfen Fragen oder auch Widersprüche von Seiten der Zuhörer bzw. auch der Gegner von Paulus auf. Das Volk Israel ist Gottes auserwähltes Volk. Es ist Gottes Bundespartner und soll ein Licht für die Völker sein. In den Versen 17 bis 29 des zweiten Kapitels kommt das Volk Israel aber nicht sehr gut bei weg. Paulus legt hier viele Anschuldigungen dar an das Volk Israel. Und diese Anschuldigungen provozieren einige Anfragen. Und das weiß Paulus auch. Und deshalb stellt er hier einige mögliche Anfragen und greift diese auch direkt auf. Und es geht konkret darum, dass er 4 Doppelfragen stellt. Ja, wir können dabei sehen, dass er, oder ja, man kann diese Fragen entweder als selbstgestellte Fragen, als reflektierende Fragen von Paulus sehen. Man kann aber auch gerade in Vers 8, werden wir gleich sehen, ganz konkrete Anfragen an Paulus sehen. Was auch nochmal wichtig ist, bevor wir gleich den Text lesen, ist, dass Paulus selbst Jude ist. Er spricht hier über sein Volk, über seine Abstammung. Und deshalb redet er hier nicht von oben herab, sondern redet selbst auch als Betroffener. Ich lese die ersten 8 Verse des dritten Kapitels aus dem Römerbrief. Was hat nun der Jude für einen Vorzug? Oder was nützt die Beschneidung? Viel in jeder Hinsicht, denn vor allem sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Wie denn, wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf? Das sei ferne. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner, wie geschrieben steht, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit beweist, was sollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er das Zorngericht verhängt? Ich rede nach Menschenweise. Das sei ferne. Wie könnte Gott sonst die Welt richten? Wenn nämlich die Wahrhaftigkeit Gottes durch meine Lüge überströmender wird zu seinem Ruhm, weshalb werde ich dann noch als Sünder gerichtet? Müsste man nicht so reden, wie wir verleugnet werden und wie etliche behaupten, dass wir sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme? Ihre Verurteilung ist gerecht. In den ersten beiden Versen kommt die erste Doppelfrage. Was hat nun der Jude für einen Vorzug oder was nützt die Beschneidung? Warum hat Gott das Volk Israel überhaupt geschaffen und erwählt? Warum ist er diesen weiten Weg mit ihnen gegangen, wenn sowieso alle Völker gerettet werden sollen? Wenn es nicht darauf ankommt, ob du in dieses Volk hineingeboren wurdest oder am achten Tag deines Lebens beschnitten wurdest? Warum diese ganzen 613 Gesetze im Alten Testament? Auch heute sind das mögliche Anfragen von Bibellesern. Das Alte Testament ist für viele ein Buch mit 7 Siegeln. Wozu denn erst diese ganzen Gesetze, wenn dann doch die Gnade gilt? Wozu die Kriege? Ist der Gott des Alten Testamentes der gleiche Gott wie der des Neuen Testamentes? Der Zusammenhang zwischen dem Alten und dem Neuen Testament ist vielen nicht verständlich. Und auch damals war es nicht allen verständlich, wenn es um den neuen Bund ging. Und deshalb kann zu Recht die Frage aufkommen, die hier im ersten Vers gefragt wird. Was hat nun der Jude für einen Vorzug? Oder was nützt die Beschneidung? Diese Frage ist ein direkter Anschluss an die Verse 23 bis 29 des zweiten Kapitels. Ich lese ab Vers 28. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist es nicht die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Und daraufhin diese Frage, was hat nun der Jude für einen Vorzug oder was nützt die Beschneidung? Dies ist eine weitreichende Frage, da sie die Identität der Juden, die in dem Erwählungszeichen der Beschneidung zum Ausdruck kommt, in Frage stellt. Wenn Paulus im vorherigen Abschnitt ausdrücken wollte, dass die Erwählung und die Beschneidung keinen Nutzen haben, dann würde das heißen, dass Paulus Gottes Offenbarung und seine Treue in Frage stellen würde. Als ob Gott sich in seinem Volk Israel geirrt hat und dann Jesus als Plan B kommen musste. Gott erwählte nämlich Abraham und seine Nachkommen als besonderes, heiliges Volk und gab ihnen diese Beschneidung als Zeichen des Bundes, den er mit ihnen geschlossen hat. Wenn dies keine Bedeutung hätte, dann hätte der gesamte Bund keine Bedeutung und somit hätte Gott selbst den Bund gebrochen. Und darauf will Paulus hier mit Sicherheit nicht hinaus. Und deshalb beantwortet er diese Frage aus Vers 1 entschlossen mit viel in jeder Hinsicht, denn vor allem sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Es gibt nicht nur einen Vorteil, sondern viele. Jedoch nennt Paulus an dieser Stelle nur einen. Andere Vorzüge der Juden werden im Kapitel 9 genannt. Hier jedoch genügt ein Vorzug, und zwar der wichtigste. Und dass es der wichtigste Vorzug ist, wird hier in der Formulierung vor allem ausgedrückt. Anders übersetzt könnte es nämlich auch zuerst heißen. Der wichtigste Vorzug der Juden gegenüber allen anderen Menschen ist, dass ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut sind. Was sind denn die Aussprüche Gottes? Andere Übersetzungen reden auch von den Worten Gottes oder dem, was Gott zum Volk geredet hat. Es meint die von Israel empfangenen Worte der Offenbarung Gottes in den Heiligen Schriften. Israel hat vielfach das Reden Gottes erfahren, sowohl in konkrete Situationen hinein, aber gleichzeitig auch ewig gültig als Offenbarung Gottes. Israel hat diese Worte der Erwählung bekommen. Israel hat die Worte der Verheißung bekommen. Zum Beispiel im Reden Gottes zu Abraham, zu Mose, zu David. Und dort heißt es, und der Herr sprach zu Abraham oder und der Herr sprach zu Mose. Und dieses Reden haben sie in der Heiligen Schrift festgehalten, die wir Altes oder auch das Erste Testament nennen. In Psalm 119 bezeichnet der Ausdruck Gottes Offenbarung, Gottes Gesetz, Gottes Wort, vermittelt durch die Propheten und Gottes Verheißung an sein Volk. Gott hat sich dem Volk offenbart. Er hat zu ihnen gesprochen in vielerlei Weise. Und diese Aussprüche wurden dem Volk Israel anvertraut. In dem Wort anvertraut liegt ein Schlüssel zum Verstehen der ganzen Anklage gegen Israel. Ein Hinweis darauf, warum sie sich nichts einbilden können. Das Wort anvertrauen ist ein Verb des griechischen Wortes pistis, also glauben. Anvertrauen ist eine Form von Glauben. Gott glaubte an sie, er vertraute ihnen etwas an. Sie haben also auch gleichzeitig mit diesen Aussprüchen Gottes eine Aufgabe erhalten. Und in dieser Aufgabe liegt das, dass sie diese Offenbarung Gottes und seine Verheißung weitergeben sollen. Sie sollen sie nicht nur in der Heiligen Schrift aufschreiben, sie sollen sie nicht nur für sich behalten, sondern vor allem sollen sie durch ihr Leben, durch das Halten von Gottes Worten, von Gottes Geboten, ein Zeugnis für alle anderen Völker sein. Und das wird schon in der Berufung Abrahams in 1. Mose 12 deutlich. Ich lese hier die ersten drei Verse. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Sie sind die Erstempfänger des Reden Gottes, das er ihnen anvertraut hat. Das Volk Israel hat hier als allererstes diese Worte Gottes anvertraut bekommen. Aber sie sollen es nicht für sich behalten. Wir können das vielleicht mit einem Postboten vergleichen. Wir vertrauen ihm einen Brief oder ein Paket an. Jedoch nicht, damit er diesen Brief oder dieses Paket für sich behält, sondern damit er es zu einem Empfänger bringt. Und natürlich hinkt dieser Vergleich ein wenig, weil das Volk Israel diese Aussprüche Gottes nicht nur weitergeben sollte, sondern sie ihnen als erstes auch galten. Aber halt nicht nur. Die Aufgabe und das Vertrauen lag darin, dass sie Gottes Verheißungen und Gottes Größe durch ihr Leben als Volk Gottes verkündigen sollten. Und ich finde, das ist eine große Ehre und ein großer Vorzug. Der lebendige Gott offenbart sich ihnen als erstes, um sich durch sie in der Welt zu zeigen. Aber leider hat das Volk Israel genau hier versagt. Sie haben diesen Vorzug ausgenutzt und für sich behalten. Paulus spricht das in Kapitel 2, die Verse 21 bis 24 an. Und hier können wir mal kurz innehalten und uns selbst reflektieren. Wie sieht es bei uns aus, die wir vielleicht schon früher als andere Gottes Worte empfangen haben? Wir, die wir Christen sind, die wir Gottes Rufen gehört haben, sein Angebot der Gnade gehört und angenommen haben. Wie gehen wir damit um? Auch uns wurden diese Aussprüche Gottes anvertraut. Wir haben die gesamte Heilige Schrift, die Bibel. Und wir sind dazu aufgefordert, diese Aussprüche Gottes auch weiterzugeben. Jesus sagt in der Bergpredigt: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man dann salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Was machen wir daraus? Behalten und bewahren wir diese Zusagen Gottes für uns? Oder geben wir sie weiter? Tragen wir dieses Licht in die Welt und erhellen sie damit? Tragen wir dieses Salz in die Welt und salzen sie damit? Paulus erschreibt diese Verse hier in erster Linie an Juden. Und wir dürfen hier, wenn wir diese Anklagen an die Juden lesen, nicht denselben Fehler machen, wie sie, wie er schon vorher ganz oft begangen worden ist, indem wir auf sie herabschauen und sagen, das Volk Israel, die Juden haben versagt, aber wir haben es begriffen. Das wäre genauso falsch. Und leider wurde dieser Fehler in der Geschichte der Christen oft gemacht und hat zu schlimmen historischen Ereignissen geführt. Auch wir sind hier gefragt, was wir damit machen, mit den Aussprüchen Gottes. Auch wir haben vielleicht, wenn wir in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind oder durch Freunde oder eine Evangelisation, wie auch immer, schon zu Gott gefunden haben, haben wir einen großen Vorteil vielen anderen Menschen gegenüber. Wie gehen wir damit um? Nun aber wieder zurück zum Text. Das Volk Israel war hier untreu. Und diese Untreue der Juden wird auch in den nächsten Fragen, die Paulus hier aufgreift, thematisiert. Die Verse 3 und 4. Wie denn? Wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf? Das sei ferne. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner, wie geschrieben steht, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet. Wieder eine Doppelfrage. Und die erste ist, wie denn? Dies ist eine elliptische Frage und meint ausgeschrieben, wenn man sie ja komplett formuliert, so viel wie ist das denn jetzt zu verstehen? Oder auch, was ist denn dazu zu sagen? Und diese erste Frage leitet die zweite Frage ein. Und diese zweite Frage beginnt mit einem Eingeständnis. Wenn auch etliche untreu waren. Der Fragesteller räumt hier ein, dass etliche untreu gewesen sind, bevor er mit seiner Frage weitermacht. Etliche oder einige macht hier keine genauen Angaben, um wie viele es sich dabei handeln könnte. Was das Wort sagt, ist, dass es weder nur einer war, noch dass es alle waren. Es waren einige. Und wahrscheinlich nicht wenig. Wenn wir uns die Verse 7 bis 10 aus dem ersten Korintherbrief anschauen, dann können wir durch den geschichtlichen Kontext erschließen, dass es sich jedoch um einen erheblichen, großen Teil des Volkes gehandelt hat. Dort schreibt Paulus nämlich, werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht. Das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben. Und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Es waren also einige, sehr, sehr viele aus dem Volk Gottes untreu. Sie waren untreu den Worten Gottes gegenüber, die er ihnen anvertraut hatte. Dazu gehört zum einen das Gesetz, und wir wissen aus Kapitel 2, dass sich diese Untreue aber vor allem darin gezeigt hat, dass die Juden diese Gesetze nicht eingehalten haben und dass sich das, was Gott Gutes durch sie hervorbringen wollte, sich nicht in ihrem Lebensstil wiedergespiegelt hat. Damit waren sie untreue Botschafter von Gottes Botschaft an alle anderen Völker. Denn der Name Gottes wird um euretwillen gelästert unter den Heiden, wie es geschrieben steht. So haben wir es in Kapitel 2, Vers 24 gelesen. Der Satz, wenn auch etliche untreu waren, kann aber auch mit wenn auch etliche nicht geglaubt haben übersetzt werden. Dieser Unglaube des Volkes kann sich dann sowohl auf die Worte Gottes beziehen, so wie ich das eben beschrieben habe, aber auch auf die Ablehnung von Jesus als Messias. Hebräer 4, Vers 2 macht das deutlich. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden. Gleich wie jenen, aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Das Volk Israel hat sowohl die Worte Gottes, die in der Heiligen Schrift bezeugt sind, erhalten. Sie haben Jesus zum Teil gesehen, der erfüllt hat, was Propheten zuvor über ihn angesagt haben. Und viele hat das nichts gebracht, weil ihr Sehen und ihr Hören nicht mit dem Glauben verbunden war und auch nicht zum Glauben geführt hat. Was hier sehr, sehr deutlich wird, ist, dass es nicht reicht, Bescheid zu wissen. Dass es nicht reicht, das Wort Gottes zu kennen, die Geschichten aus der Bibel und die ganzen theologischen Zusammenhänge. Wenn dieses Wissen, das aus dem Hören kommt, nicht mit dem Glauben verbunden ist, dann bringt es rein gar nichts. Und auch dieses Prinzip gilt auch heute noch. Und diesem Eingeständnis folgt dann aber die eigentliche Frage. Wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf? Die Untreue einiger Juden wird hier der Treue Gottes gegenübergestellt. Und das ist natürlich eine sehr, sehr provokante Frage. Wie ist es denn mit Gott, wenn sein auserwähltes Volk sich sowieso nicht ganz an den Bund hält? Hält Gott sich trotzdem an diesen Bund? Ist Gott trotzdem treu? Gottes Treue wird hier in Frage gestellt. Und wir wissen aus dem gesamten Zeugnis der Heiligen Schrift, dass es nicht sein kann. Die ganze Geschichte Israels bezeugt, dass Gott treu ist. Im Buch des Propheten Hosea wird sehr, sehr deutlich gegenübergestellt. Obwohl Israel untreu ist, wie eine Hure, bleibt Gott seinem Versprechen und seinem Bund treu. Und auch im zweiten Timotheusbrief Kapitel 2, Vers 13 lesen wir, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott ist treu. Und das wird hier sehr wunderbar deutlich. Und das gilt auch, wenn sein Bundesvolk untreu ist. Das Volk Israel ist ihrem Vorzug und dem damit verbundenen Auftrag, Botschafter Gottes zu sein, nicht nachgekommen. Sie waren untreu. Gott hingegen hat seine Treue in seinem Sohn Jesus, der als Bote des Heils in diese Welt gesandt wurde, vollendet, damit durch ihn alle zum Glauben an den einen Gott kommen. Jesus war der vollkommene Bote. Und deshalb hat Jesus in Johannes 12, Verse 44 bis 46 gesagt, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Gott, der auch zuvor schon seine Treue seinem Volk gegenüber bewiesen hat, und das nicht nur einmal, sondern ganz, ganz oft, hat seine Treue in seinem Sohn Jesus Christus vollendet. Und somit ist die Antwort von Paulus hier klar und sie folgt im Text direkt darauf. Das sei ferne. Auf gar keinen Fall. Unmöglich. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner, wie geschrieben steht. Damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet. Paulus tauscht in seiner Begründung den Gegensatz von Treue und Untreue mit dem Gegensatz von Wahrheit und Lüge aus. Gott erweist sich als wahrhaftig. Der Mensch jedoch ist ein Lügner. Und dass Gott wahrhaftig ist, entspringt aus der Tatsache, dass er treu ist. Wahrheit und Treue werden im Hebräischen mit demselben Begriff beschrieben. Emet heißt dieser Begriff. Und dass Gott wahrhaftig ist, hat er, wie eben schon erwähnt, mehrfach bewiesen. Das sehen wir in der ganzen Heiligen Schrift, in der ganzen Geschichte des Volkes Israel und auch danach in der ganzen Geschichte des neuen Volkes, des neuen Bundes. Und ja, auch andere Stellen der Bibel bezeugen das. Da fängt es ganz am Anfang der Bibel an. Im vierten Buch Mose, Kapitel 23, Vers 19 steht, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun? Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen? Oder im fünften Buch Mose, Kapitel 32, Vers 4. Er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, all seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Die Wahrhaftigkeit Gottes steht hier der Lüge des Menschen gegenüber, die aus der Untreue hervorgeht. Und interessant ist hier, dass Paulus auf einmal nicht mehr konkret von den Juden spricht, sondern jetzt übergeht, von allen Menschen wieder zu reden. Und Paulus nimmt damit nicht nur den Argumentationsstrang der vorherigen Abschnitte wieder auf, wo er klar gemacht hat, dass alle Menschen nicht zu entschuldigen sind und dass Gottes Zorn aller Gottlosigkeit und aller Ungerechtigkeit der Menschen gilt. Keiner ist dort ausgenommen. Paulus, der ab Vers 17 im zweiten Kapitel deutlich die Juden angesprochen hat, geht wieder dazu über, die gesamte Menschheit in seine Argumentation einzubeziehen. Und daraus kann man auch schließen, dass Paulus, der ja selbst Jude war, weiterhin daran festhält, dass das Volk Israel Gottes erwähltes Volk ist und auch bleibt, obwohl sie untreu waren, weil Gott es so verheißen hat, dass er treu sein wird, trotz ihrer Untreue. Und in Kapitel 9 geht Paulus darauf noch viel genauer ein. Hier aber bekräftigt er seine Argumentation mit einem Zitat aus Psalm 51, Vers 6. Damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet. In diesem Bußpsalm von König David bekennt David seine Schuld nach dem Ehebruch mit Bathseba und dem danach arrangierten Mord ihres Ehemannes. Und David drückt in diesem Psalm aus, dass Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht komplett gerecht ist. Dass Gott durch sein Gericht seine Gerechtigkeit erst erwiesen hat und bewiesen hat. David hatte sich Gott quasi durch seine Sünde gegenübergestellt, ist in die Rebellion gegen Gott gegangen, so wie wir es auch mit jeder Sünde tun. Er hat aber eingesehen, dass Gott Recht hat und dass Gott sich als treu erwiesen hat, als er das Gericht über David vollzogen hat. Und das Gericht über David war hart. Er musste seinen Sohn verlieren. Er wurde gedemütigt von seinen anderen Söhnen. Und trotzdem hat er es als gerecht empfunden, weil er der Erste war, der sich Gott gegenübergestellt hat. Der Erste war, der untreu war. Und um die Gerechtigkeit Gottes und das Gericht geht es dann auch in der nächsten Doppelfrage aus Vers 5 bis 6. Und Paulus möchte auch in diesen Versen denkbaren missverständlichen Schlussfolgerungen entgegenhalten. Vers 5 und 6, da schreibt Paulus: Wenn aber unsere Gerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit beweist, was sollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er das Zorngericht verhängt? Ich rede nach Menschenweise. Das sei ferne. Wie könnte Gott sonst die Welt richten? Diese Fragen klingen ein wenig so, als wäre man in einem Rechtsstreit mit Gott. Beide legen ihre Argumente dar und der Mensch muss schon eingestehen, ja, Gott hat schon recht. Jetzt fällt dem Menschen aber was auf. Gottes Gerechtigkeit wird ja aber gerade durch meine Ungerechtigkeit bewiesen. Ist es da überhaupt noch fair, wenn Gott dann sein Zorngericht verhängt? Immerhin haben wir Gott damit ja sogar einen Gefallen getan. Und das ungefähr könnte so die Motivation dieser Doppelfrage sein. Der Angeklagte hinterfragt nun die Gerechtigkeit des Richters. Und dies ist auch schon eine Auseinandersetzung, die wir auch bei Hiob finden. Und wo Gott ganz klar zu Hiob spricht und ihm in Hiob 40, Vers 2 sagt: Will der Tadler mit dem Allmächtigen hadern? Wer Gott zurechtweisen will, der antworte nun. Und Paulus nimmt diese Erkenntnis auch in Römer 9, Vers 20a auf. Ja, o Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Diese Aussage dieser Verse ist: Das Geschöpf ist gar nicht in der Position, den Schöpfer anzuklagen oder seine Gerechtigkeit zu hinterfragen. Das Geschöpf kann nie über dem Schöpfer stehen und kann auch niemals genauso wie der Schöpfer denken oder alles nachvollziehen, was der Schöpfer sich gedacht hat. Da Gott einen viel weiteren und allumfassenden Blick auf das ganze Weltgeschehen hat. Und wenn wir Menschen vielleicht, ja, 80 bis 100 Jahre höchstens werden und auf dieser Erde verbringen, was ist das im Gegenzug dazu, dass Gott keinen Anfang hat und dass Gott auch kein Ende hat, dass Gott immer da ist? Ab Sekunde 1 dieser Erde war er dabei, weil er sie ja auch geschaffen hat. Und er wird auch über das Bestehen dieser Erde hinaus immer da sein. Ein dreijähriges Kind versteht nicht, dass es ihm auf lange Sicht schaden wird, wenn es täglich mehrere Tafeln Schokoladen essen würde. Und deshalb ist es ja auch die Verantwortung der Eltern, diesem Kind einen Rahmen dafür zu setzen, wie viel Schokolade es essen darf. Das heißt nicht, dass dieses Kind dumm ist, aber es hat einfach noch nicht diesen Erfahrungshorizont, den die Eltern haben oder haben sollten. Und natürlich steht dieser Vergleich in keinem Verhältnis dazu, dass das Geschöpf die Gerechtigkeit Gottes in Frage stellt. Jedoch zeigt es, dass ein gewisser Erfahrungshorizont die Sicht auf etwas total verändern kann. Ja, dies war ein kleiner Exkurs zum Verhältnis von Gottes Gerechtigkeit und unserem Verständnis von dieser Gerechtigkeit. Im Text gucken wir uns die Formulierung an, was sollen wir sagen? Und diese Formulierung, was sollen wir sagen, fordert, dass die Argumente, die zuvor dargebracht wurden, nun geklärt werden. Paulus wird von seinem Gegenüber die These entgegengebracht, wenn es wirklich so ist, wie du gesagt hast, dass unsere Untreue Gottes Treue hervorhebt, dass unsere Lüge Gottes Wahrheit zum Leuchten bringt, dann wäre Gott ungerecht, wenn er trotzdem sein Zorngericht über uns verhängt. Oder nicht? Und das ist natürlich eine sehr, sehr blasphemische Aussage. Und deshalb wird diese unterschwellige Aussage auch als Frage formuliert und mit dem Zusatz, ich rede nach Menschenweise, als menschliche Logik ein wenig besänftigt. Dieser Zusatz unterstreicht aber genau die Argumentation, die wir zuvor schon festgestellt haben, dass der Mensch Gottes Gerechtigkeit einfach nicht durchschauen kann. Und deshalb wird diese blasphemische Frage auch sofort von Paulus abgewiesen. Das sei ferne. Wie könnte Gott sonst die Welt richten? Er begründet diese Ablehnung auch mit einer Gegenfrage, die den Widerspruch der zuvor gestellten Anklage Gottes darstellt. Wie könnte Gott bitte die Welt richten, wenn er ungerecht wäre? Gott, der diese Welt und damit auch die Menschheit geschaffen hat, ist der Einzige, der sie auch richten kann. Denn er ist ja immerhin auch der Einzige, der von Anfang an dabei war und der auch bis zum Ende da sein wird. Er ist der Einzige, der eine vollkommene Sicht auf die Dinge hat, der einen vollkommenen Überblick hat. Und deshalb wird sich auch jeder Mensch, nicht nur die Heiden, nicht nur die Juden, nicht nur die Christen, nicht nur die Gottlosen, jeder wird sich vor Gott im Weltgericht verantworten müssen. Und da wird Gott endgültig für Gerechtigkeit sorgen. Und das ist gut. Da wird alle Ungerechtigkeit ein Ende haben. Und diese Aufgabe kann nur Gott allein ausführen. Und das wird er auch. Und deshalb hat der Mensch keine Anhaltspunkte, Gottes Gerechtigkeit in irgendeiner Weise zu hinterfragen. So ist, wie es in Hiob 34, Vers 17 heißt, könnte auch einer herrschen, der das Recht hasst? Oder willst du den Gerechten, dem Mächtigen schuldig sprechen? Wir betrachten nun die Verse 7 bis 8 und diese beiden letzten Verse des heutigen Abschnittes nehmen die gleiche Frage wie die Verse 5 und 6 zuvor auf. Jedoch wird diese Ausführung hier für Paulus nochmal persönlicher. Wenn nämlich die Wahrhaftigkeit Gottes durch meine Lüge überströmender wird zu seinem Ruhm, weshalb werde ich dann noch als Sünder gerichtet? Müsste man dann nicht so reden, wie wir verleumdet werden und wie etliche behaupten, dass wir sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme? Ihre Verurteilung ist gerecht, steht in diesen letzten beiden Versen. Und wo Paulus in den Versen 5 und 6 noch im Plural von unserer Ungerechtigkeit gesprochen hat, geht er nun in den Singular über und spricht von meiner Lüge. Der Angriff und die Argumentation hier ist dieselbe wie vorher. Wenn meine Lüge dazu führt, dass Gottes Wahrheit zu seinem Ruhm überströmt, weshalb kann ich dann noch als Sünder gerichtet werden? Es geht hier nochmal um die Frage, ob nicht doch der Zweck die Mittel heiligen würde. Und in Vers 8 sieht man auch, dass diese Anfrage zumindest hier nicht mehr einfach nur eine theoretische Frage ist, sondern dass Paulus tatsächlich mit solchen Fragen konfrontiert wurde. Hier heißt es, müsste man da nicht so reden, wie wir verleumdet werden und wie etliche behaupten, dass wir sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme. Hier wird deutlich, dies ist ein persönliches Thema für Paulus. Es geht nicht darum, dass Paulus selbst lügen wird und damit Gottes Wahrhaftigkeit zu seinem Ruhm umso überströmender hervortreten würde. Nein, es heißt hier aber, dass Paulus vorgeworfen wird, er würde so etwas lehren. Hier wird ganz konkret die Verkündigung von Paulus und seine Theologie aufgegriffen. Indem Paulus schreibt, etliche behaupten, können wir erkennen, dass diese Anklage real ist. Und wir können auch sehen, was an Paulus' Theologie hier angegriffen wird. Paulus wird hier nämlich vorgeworfen, das zu verkündigen, was Dietrich Bonhoeffer mit billige Gnade bezeichnet hat. Und der Gedanke von dieser billigen Gnade ist, genau der, der hier als Zitat wiedergegeben wird. Lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme. Das Böse fasst hier die Ungerechtigkeit, die Lüge und das Sündersein insgesamt zusammen. Das Gute meint hier natürlich die Verherrlichung Gottes. Und die Intention dieses Satzes ist folgende. Gott vergibt doch sowieso. Seine Gnade ist doch endlos und gilt immer wieder neu. Wie kann es dann noch schlimm sein, wenn wir sündigen? Es sündigt doch sowieso jeder. Und im Übrigen macht Gott ja sogar noch etwas Gutes daraus. Kommen euch solche Aussagen vielleicht auch bekannt vor? Auch heute noch denken manche noch so. Ich habe schon mehrfach die Sätze gehört, wir Christen sind doch zur Freiheit berufen. Alles ist uns erlaubt. Und das hier sind Zitate aus der Bibel. Und es werden solche wertvollen Verse immer wieder missbraucht, um selbstsüchtige Begierden und Verlangen zu stillen. Und zu rechtfertigen, damit man trotzdem noch ein reines Gewissen haben kann oder sich zumindest einredet. Und das alles unter dem Vorwand, Gott macht doch sowieso alles gut daraus. Ein solches Denken macht nicht nur das Endgericht überflüssig, wie Paulus es in Vers 7 angemerkt hat, sondern auch jegliche Ethik. Denn das würde ja heißen, dass es egal ist, wie wir leben, dass alle unsere Taten total egal ist. Irgendwie macht Gott doch sowieso alles gut. Und dieser Gedanke ist weit gefehlt. Paulus begründet hier jedoch nicht, worin diese Verfehlung liegt. Sein Anliegen und seine Argumente sind schon alle dargebracht worden. Paulus bricht hier diese Diskussion ab. Und das tut er mit einem kurzen, aber sehr prägnanten Abschlusssatz. Ihre Verurteilung ist gerecht. Mit der Verurteilung ist das Verdammungsurteil im Endgericht gemeint. Wer so denkt, ist schon verurteilt. Und das zu Recht. Der historisch-theologische Kommentar schreibt hier im Gesamtkontext der paulinischen Theologie: Wer sich der Erkenntnis verweigert, dass alle Menschen ohne Ausnahme, die Juden eingeschlossen, Sünder sind, die nur durch den Glauben an Jesus als Messias von Israel und als Messias Israels und Retter der Menschheit Heil erlangen könnte, das heißt, wer die Rechtfertigung des Sünders in eine Rechtfertigung der Sünde verkehrt, über den ergeht mit Recht das Gericht Gottes. Wer die Rechtfertigung des Sünders in eine Rechtfertigung der Sünde verkehrt, über den ergeht mit Recht das Gericht Gottes. Ein hartes, aber konsequentes Urteil. Wir als Sünder sind gerechtfertigt. Die Sünde ist damit aber noch lange nicht gerechtfertigt. Und wer Gottes Gnade dazu missbraucht, dem ist nicht mehr zu helfen. Ich möchte hier nochmal ein kurzes Fazit dieser 8 Verse ziehen. Paulus stellt sich in diesen Abschnitten einigen Fragen, auf die er kurz eingeht, die er jedoch noch nicht ausführlich beantwortet. Im 9. Kapitel des Römerbriefes stellt er die gleichen Fragen noch einmal und beantwortet diese dann gründlich. Denn im 9. Kapitel kann er darauf Bezug nehmen, was er in den dazwischenliegenden Kapitel ausführlich beschrieben hat. In diesem Abschnitt macht Paulus deutlich, ja, die Juden haben einen Vorteil. Ihnen wurden nämlich die Aussprüche Gottes als erstes anvertraut. Doch dieser Vorteil hat auch eine große Verantwortung mit sich gebracht. Und dieser Verantwortung sind die Juden nicht nachgekommen. Und trotzdem hat sich Gott als treu erwiesen. Jedoch darf man daraus nicht schließen, dass das menschliche Fehlverhalten einen positiven Nebeneffekt haben würde, weil Gottes Vergebung dadurch umso heller leuchten würde, weil Gottes Gnade dadurch umso größer dastehen würde. Sünde ist und bleibt schlimm. Und deshalb braucht der Sünder die Rechtfertigung durch den Glauben an Jesus Christus. Amen. Gott segne euch im darüber nachdenken.